Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Evangelium Jesu Christi. Ja, eigentlich ist zu dem Evangelium nicht viel zu sagen. Das heißt, die Predigt wird vielleicht doch nicht ganz so lang wie sonst, weil ich finde, das Evangelium beschreibt einfach, wie es läuft. So ist es, könnte man sagen. Also man darf sich natürlich nicht irritieren lassen, wenn da so schön gesagt wird, die Pharisäer essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben und spülen auch die Kessel und sowas ab. Das ist ja sehr zu loben aus hygienischen Gründen. Aber es geht hier nicht um Hygiene, sondern es geht um kultische Reinheit, also darum, dass man sozusagen Gott begegnen kann. Was braucht der Mensch, um Gott begegnen zu können? Und da spielt eben in dem Zusammenhang, und die Vorstellung war, dass man die Unreinheit, also es gab unreine Gegenstände, Geschlechtsverkehr machte unrein, die Periode der Frau machte die Frau unrein, Geburt machte unrein. Also es hat sich im Lauf der Zeit eine ganze Kasuistik entwickelt, was alles unrein, also Gottes unfähig sozusagen macht. Und die Vorstellung war, das konnte man durch irgendwelche Riten mit Wasser sozusagen abwaschen wie das Coronavirus von der Hand, ohne Seife. Also es geht um die Gottesfähigkeit des Menschen. Und das findet sich, also in den, die, die Muslime haben das auch, da gibt es auch die, also in der Wüste wäscht man sich mit dem Sand vor dem Gebet und in der Moschee gibt es da das Wasser, mit dem man sich erst irgendwie reinigt, bevor man in die Moschee gehen kann, also um gottesfähig zu werden. Und Reste gibt es auch bei uns. Also als Messdiener habe ich mich gewundert, warum der Pfarrer, wenn er in die Sakristei kommt, als erstes die Hände wäscht. Und gedacht, hat er zu Hause kein Waschbecken oder ist er sich da die Hände, ich meine, ist ja zu loben, bevor er die... Das ist im Ritus vorgesehen, ja, dass die Messe beginnt mit der Händewaschung des Pfarrers in der Sakristei oder die Händewaschung bei der Messe, immerhin verbunden, mach mich rein, kriegt jetzt also von Sünde und wasch ab meine Schuld oder so ähnlich. Also es gibt auch bei uns noch Reinigungsriten. Dagegen ist eigentlich nichts, im Prinzip auch nichts einzuwenden. Nur fangen die an, so ein Eigenleben zu entwickeln. Also überhaupt auch in der Frömmigkeit, ja. Wie betet man richtig? Ja, du musst so beten. Kontemplation oder Meditation? Meditation mit dem Gesicht nach außen oder mit dem Gesicht zur Mitte? Mit Kerze, ohne Kerze? Welche Methode? Augen zu, Augen auf, Hände im Schoß, Hände auf den Knien. Zen oder Vipassana? Also wir machen das ganz genauso, also wir werden es nicht mit abwaschen, aber sozusagen, wie geht der Weg, auf dem man sich Gott nähert? Und da gibt es dann alle möglichen Meinungen und über die schlagen wir uns die Köpfe ein und erklären die einen für richtig und das andere für falsch und dumm und so weiter und so fort. Ignatianische Exerzitien oder also Schriftbetrachtung oder Meditation. Der Witz ist dann, es dreht sich alles um die Methode, um sozusagen, wie betet man richtig? Also um diese menschlichen Dinge, mit Kerze oder ohne Kerze oder mit Weihrauch oder ohne. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist was ganz anderes, nämlich sozusagen die Läuterung des Herzens. Und das ist halt eine andere Hausnummer. Und demgegenüber ist dann, also wenn man, sind dann die Riten, auch man kann ja auch die Meditation als einen Ritus ansehen, ja, wenn ich Sache, ich sitze da auf meinem Kissen und das hat ja auch was und mache die richtige Methode. Aber es geht um die Reinigung des Herzens. Auch wenn ihr mal anguckt, was man im Moment so von Kirchens mitkriegt, ja, da geht es um die Strukturen. Das ist ja nicht unberechtigt. Die Frage kann man ja nichts dagegen sagen, warum. Wenn Frauen eine Bundesrepublik und eine Europäische Union leiten können, dann werden sie auch eine Messe leiten können oder eine Gemeinde. Also da kann man ja wohl kaum was dagegen sagen. Aber da tobt der Krieg und vom Reich Gottes, das wird halt pflichtschuldig verkündet am Sonntag. Also da verschiebt sich das, aber es geht ja nicht nur, es betrifft ja nicht nur Frömmigkeit und das Kirchliche, sondern das geht ja im ganzen Leben so, ja. Wir, seit der Neuzeit ist man der Meinung, wir können das Glück auf Erden herstellen und dass sich das Leben auf Erden irgendwie rundet und mit Sinn erfüllt. das kann man auch nur denken, solange man den Tod ausklammert und nicht so genau hinguckt, was denn die Opfer dieser Politik sind. Das sind Menschen und die Schöpfung. Das sehen wir heute deutlich. Also wir lieben es irgendwie, also wie die Kinder mit dem Schippchen im Sandkasten da zu schaufeln, da gehen wir ganz drauf, ganz drin auf. Wunderbar, wenn es noch mehr Knöpfe gibt, die wir drücken können. Aber wozu das Ganze? Und was ist wirklich wichtig? Und die Knöpfedrückerei und das mit dem Schäufelchen, das erspart uns, das ist nämlich das Nette dabei, das erspart uns die Frage nach dem, was ist wirklich wichtig, was will ich denn wirklich, worauf kommt es denn wirklich für mich an? Es erlaubt uns halt, in unserer Welt, die wir da bauen und uns darin zu bewegen und nicht ja, uns dem Leben stellen zu müssen, wie es ist. Also von daher glaube ich, dieser Text, der da erstmal sehr eingeschränkt um die kultische Reinheit geht, der hat eine Bedeutung, die einfach fundamental ist. So geht es zu in der Welt und wir machen das halt auch. Die Reinigung des Herzens. Tja. Wie geht die? Die können wir ja nicht so einfach veranstalten. Also die Gebote sind ein gewisses Geländer, an dem man sich orientieren kann und mit gutem Willen das vielleicht dann auch so einigermaßen hinkriegt. Aber das wissen wir ja alle, wenn es ums Verzeihen geht, ja, selbst wenn man es möchte, so, dass das Herz frei wird von der Kränkung und den Rachegefühlen und der Wut und so, das können wir ja gar nicht irgendwie bewerkstelligen. Wenn es da heißt, nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Da ist vom Kontext her natürlich erstmal an die Sache mit Speisen und sowas gedacht. Aber da der zweite Teil, sondern alles, was aus dem Menschen herauskommt, macht ihn unrein, so global sozusagen gilt, muss auch der erste Teil, es ist naheliegend, auch den ersten Teil umfassend zu verstehen. Nichts, was uns im Leben begegnet, vermag uns von Gott zu trennen. Nichts. Ganz im Sinn der Lesung. Da hieß es sogar an einer Stelle, um deinetwillen werden wir jeden Tag dem Tod ausgeliefert. Stellt euch mal vor, wir werden dem Tod ausgeliefert um Gottes Willen. Also vielleicht meint der Paulus, der hat ja da einiges erlebt auf den Meeren und wurde geprügelt und also der war dem Tod oft nahe. Aber ganz sicher natürlich einfach über die Dinge, die uns im Leben widerfahren an Verlusten und da, wo wir an Wunden, die wir von unserer Kindheit her schon mit uns tragen und Wunden, die uns das Leben in vielerlei Form irgendwie schlägt. Davon haben wir ja viel gehört in dieser Woche. Die können uns von Gott nicht trennen. Wenn ich der Lesung traue, dann werden sie uns um Gottes Willen zugefügt. Das würde bedeuten, dass gerade diese Wunden unser Weg zu Gott sind. Die Ada hat neulich in einer unserer Besprechungen ihren Bruder zitiert, der aus gegebenem Anlass sagte, als die ganze Familie jemanden retten wollte, sagte, lasst ihm das Recht auf sein Schicksal. Das fand ich einen bemerkenswerten Satz, ja. Das Recht auf sein Schicksal. Weil das Schicksal eben auch sozusagen der Weg, unser Weg zu Gott ist. Der Weg, der uns über die Illusion dieser Welt hinausführt zu dem, was ist und bleibt und ewig ist. Wenn wir es annehmen können, da kämpfen wir natürlich alle. Und die Illusion aufgeben, dass wir die Wunden mit irdischen Dingen schließen könnten. Das kennen wir, das geht nicht, nicht wirklich. Es geht vorübergehend, aber das haben genügend kluge Leute schon gemerkt, dass nach der Wunscherfüllung vor der Wunscherfüllung ist. Das Wünschen steht nie still, weil es halt nie wirklich erfüllt wird. Also geht es darum, die Wunden offen zu lassen, damit sie heilen können. Da sind wir ganz nah bei dem, was Jesus denen, die ihm nachfolgen wollten, mit Armut und dem Kreuztragen ins Stammbuch geschrieben hat. Armut heißt, ich habe nichts, womit ich mich vor dem Leben, wie es ist, irgendwie schützen kann, sondern ich lasse das Leben an mich herankommen, wie es ist. Ich lasse mich verwunden, wenn ihr so wollt. Da fällt mir ein Rumi-Text ein, das Gasthaus oder wie es heißt. Heiße alle Gäste willkommen, auch die dir die Bude ausräumen und brutal vorgehen. Heiße sie alle willkommen. Weil alle sind Boten Gottes, die dich zu Gott führen. Heiße sie alle willkommen. Lass das Leben an dich heran. Um deinetwillen werden wir jeden Tag dem Tod ausgeliefert. Und das nächste ist die Sache mit, was dann zu geschehen hat, ist das Kreuz zu tragen. Das, was uns unseren Weg, wie wir ihn gerne hätten und uns vorstellen, durchkreuzt. Also das heißt, mit der Spannung zu leben, mit dem Unheil zu leben. So wie wir es können. Und die Meditation ist für mich der Ort, wo wir das so ein bisschen einüben können. Wir können es sicher nicht 24 Stunden am Tag. Und wir brauchen auch unsere Portion an Ablenkung und an Abstand, um dann wieder das zu schultern, was zu schultern ist. Aber die Meditation ist für mich so ein Ort, wo wir 20 Minuten, eine halbe Stunde mit dem leben, was ist, mit unserer Unerfülltheit, mit unserer Enttäuschung, unseren Verlusten. Und die Messe bündelt das alles nochmal. Da ist einer, der mit seinem Kreuz zu seinem Kreuz Ja sagt. Das ist der eine Gesichtspunkt. Und der andere ist, dass er dazu Ja sagt, aus Liebe zu den Menschen.